So. Leute, ich sag euch, es war wirklich ein anstrengender Tag, obwohl ich nicht mehr arbeiten musste. Ich habe mir heute das neue Auto angeguckt. Also das eventuell neue Auto. Ich weiß ja immer noch nicht, ob ich's kauf. Ja. Also ich muss sagen, Elektroauto hat was irgendwie, ja. Also ich finde die Technik nice und vor allem im Vergleich zu meinem kleinen Furzauto aktuell. Wenn du da aufs Gaspedal drückst, dann flutscht es halt. Aber richtig. Es war schon ein ganz schöner Unterschied. Ich war aktuell, mein Agila braucht irgendwie, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so von 0 auf 100. Und der Fiat irgendwie 8,5, also das ist die Hälfte. Ja, schon. Das Einzige, womit ich nicht ganz zufrieden bin, ist der Preis. Der Kram ist sehr teuer. Ich meine, ich kann mir das schon leisten in dem Fall, ne? Zumal ich ja sowas auch nicht oft kaufe, aber ich gebe halt ungern Geld aus. Ein bisschen laut die Musik, oder? Kurz ein bisschen leiser machen. Geld ausgeben ist richtig cringe. Naja, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass ich mehr Geld auf dem Konto habe als, also nicht, dass ich plus anstatt zum Minus auf dem Konto habe. Das liegt im Prinzip daran, weil ich mehr reinbekomme als ausgebe. Kekkel ist das Beste. Wobei das Allerbeste, das muss ich vielleicht noch mal in Titel schreiben. Wobei, nee, lasse ich. Der Titel ist eh einfach nur random, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Lullweh ist immer noch das Allerbeste. Nein. Lullweh ist das einzig Wahre. Sehe ich auch so. Also Lullweh, größer Kekkel, größer Keckweh. Lullweh ist eindeutig das Beste. Normales Lull ist auch okay, aber Lullweh oder Lull-W, wie das die Amis sagen, das ist das beste Lach-Emote. Und das beste Video dazu ist ja immer noch... Wir gucken uns das jetzt nicht an. Ich lasse kurz nur mal kurz das Intro laufen. Allein schon das Intro ist Pock. Was habe ich hier noch auf? So, reicht. Nee, aber ich hab's auf. Guck hier, das gucken wir uns gleich zusammen an. Gucken wir uns gleich an. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's aber schon aufgemacht. Weil ich mir gedacht habe, so wie ich euch kenne, also ich habe den Post gesehen von denen, eine Minute nachdem er raus war, habe ich mir gedacht, so wie ich euch kenne, wollt ihr wahrscheinlich, dass wir uns das heute zusammen angucken. Bam, auf geht's. Was ist das? Es laggt. Vodafone? Was ist da los? Wow! What the fuck? Vodafone! Probefahrt. Ja, ich bin heute Probe gefahren. Es hat mir wirklich gut gefallen. Sowohl die Ausstattung, wobei das jetzt gar kein maximal ausgestatteter Fiat war, sondern ist aber so relativ normal plus ein bisschen Schnickschnack. Einfach wahrscheinlich, dass es mehr hermacht. Aber jetzt ist gut. Ne? Also für alle, die nicht dabei waren, ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwie noch... Also, falls ihr euch fragt, von was ich laber... Also, aktuell habe ich folgendes Auto. Nee, kein Tesla. Warum soll ich mir einen Tesla kaufen, Alter? Ich meine, die Dinger sind schon teuer genug. Und so wenig wie ich fahre, bräuchte ich normalerweise gar kein Elektroauto. Aber ich dachte mir so, ja, irgendwie spricht mich das an. Aber auf der anderen Seite, also 50, 60k und noch mehr will ich dafür ganz bestimmt nicht ausgeben. So, also aktuell habe ich ja dieses Wahnsinnsauto hier in grün, also exakt so, wie ihr ihn hier seht. Was kostet sowas eigentlich gebraucht aktuell? Mal kurz gucken. Was? Nein. Ach, das ist der neue, das ist... Meinen gibt's überhaupt nicht mehr gebraucht. Doch, hier. Style-Paket. Ich wusste gar nicht, dass dieses Auto jemals ein Style-Paket hat. War mir nicht bekannt, dass das ein Style-Paket haben kann. Was hat das? Irgendwie stylische Felgen oder was? Ja, das ist also immerhin. Immerhin könnte ich... Hey, vielleicht könnte ich meinen Agila, das sieht fast genauso aus wie der, vielleicht könnte ich den noch für 1000 Euro raushauen oder so. Ich meine, aktuell verkauft sich ja alles anscheinend. Sieht aus wie das Auto von Mr. Bean. Nee, Mr. Bean hatte ein Mini, glaube ich. Zumindest aktuell habe ich dieses Teil hier. Aber er hat ein bisschen was. Aktuell habe ich dieses Teil. Und, Probe gefahren bin ich heute. An den Konfigurator aufmachen. Der ist kaputt. Aktuell bei Fiat auf der Homepage. Mal gucken, ob er hier geht. Nur der Konfigurator ist immer noch kaputt. Keckel. Ich habe übrigens rausgekriegt. Ich weiß übrigens, wie man den Fiat-Konfigurator fixt. Man muss einfach hinten das wegmachen und dass nur Konfigurator dasteht. Und dann kriegt man die Autoauswahl und dann funktioniert's. Und es liegt auch nicht am Dark Reader. So. Probe gefahren bin ich heute. Das Ding? Das Ding? La Prima. Ja. Aber man muss halt sagen. Ich meine, das kostet im Ende nicht, ja? Aber billig ist was anderes. Dafür kriegst du schon ein ziemlich geiles Nicht-Elektroauto. Wenn ich das dieses Jahr noch bekomme und die Förderung runtergeht, es gibt ja 9.000 Euro, 9.350 oder so Förderung, dann, ich habe auch nichts dazu, ja. Farbe ist das einzige. Farbe würde ich vielleicht wieder grau oder grün oder so. Sowas vielleicht, ja. So, aber... Nee, das ist mir... Ich habe ja nichts gegen weibliche Autos. Ich meine, viele sagen ja eh, das ist ein Frauenauto, ja. Aber... Die Farbe ist mir dann doch irgendwie nix. So, zumindest... Nee, das ist das Falsche hier. Warte mal, habe ich das Richtige? Ja, ich hab das Richtige. Weil hier ist das Technikpaket schon drin. Das ist das, was ich meine. So, also den bin ich heute Probe gefahren. Und ganz im Ernst, also so viel gebe ich dafür nicht aus. Aber du kannst ja, wenn du den dieses Jahr noch bekommst, kannst du mal 9.000 Euro abziehen. Dann ist so, und das ist immer noch verdammt viel Geld. Also wenn ihr das mal vergleicht, was ihr für ein Nicht-Elektroauto, für ein richtig geiles Nicht-Elektroauto bekommt für 32.000 Euro. Das ist schon was. Wobei die Ausstattung von dem Ding wirklich ganz okay ist. Gut, und in der Form, ich bräuchte den eigentlich, ganz ehrlich, ich brauche keine special coolen Felgen oder so. Und ich brauche garantiert auch keine getönten Heckscheiben und sonstige Geschichten, also das ist vollkommen in Ordnung. So, und ich muss jetzt mit denen nochmal irgendwie reden, was man da noch machen kann. Weil, was ist jetzt los? Kaputt gegangen oder wie? Weil ganz ehrlich, selbst wenn ich da 9.000 Euro abziehe, also unter 30.000 Euro, also ich wollte nicht über 30.000 Euro ausgeben. Warum überhaupt ein Fiat? Der Honda e ist auch nice, da bin ich auch am überlegen, ob ich, also ich habe noch ein paar andere Autos in der Auswahl, also Honda e finde ich, würde ich auch noch mal gerne ausprobieren, bevor ich den kaufe. Einen Renault Zoe wollte ich nochmal ausprobieren und einen VW e-Up und es gab noch ein viertes, noch ein fünftes. War denn das? Das habe ich... Die sind alle nicht lieferbar. Die sind alle nicht lieferbar. Das ist ja das Problem. Die Dinger sind alle nicht lieferbar. So, warum ein Fiat? Naja, weil ich ein kleines Auto für die Stadt haben will. Und der Fiat hat mehr oder weniger Fast 1:1 die gleichen Abmaße wie mein aktueller. Tja, und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Also in dem Autohaus haben sie mir heute erzählt, die haben wohl eine ganze Menge bestellt. Halt, nicht exakt in der Config, die ich haben will. Also klar, wäre ja auch, ne? Da habe ich denen gesagt, also Farbe ist mir jetzt nicht so wichtig. Außer vielleicht Rosé, muss nicht sein. Mal gucken, ob das klappt. Also, ich werde es so machen. Ich werde es so machen. Also, und es muss auch nicht die La Prima-Variante sein. Ja, es könnte auch die kleinere sein. Also, ich werde es so machen. Sollte es dieses Jahr noch die Möglichkeit geben, einen zu bekommen, mit der vollen Prämie, und wenn man vielleicht irgendwie noch ein bisschen was rabatttechnisch ausmachen kann, sodass ich unter 30.000 Euro komme, das ist eigentlich so das Limit, was ich mir gesetzt habe, wo ich nicht mehr ausgeben will. Gerade für meinen Rumgefahren, was ich ja, ich fahre ja so gut wie nie. Und dann mache ich das. Sollte das nicht hinhauen, dann lasse ich es bleiben. Machst du ein mein neues Auto-Video? Soll ich? Chat, was sagt ihr? Moment, wir machen Umfrage. Das ist, wenn du dir überlegst, was du für 30.000 Euro schon für POC Autos kriegst, gerade auch gebrauchte, warum nicht? Also, ja, ich habe den gefragt, wie es denn aussieht mit Vorführautos. Mal gucken, was da rauskommt. Soll ich ein mein neues Auto-Video machen? Wir machen jetzt mal Umfrage. So. Zusätzliche Abstimmungen zulassen mit Keksen. Einfach weil es geht. Da muss die können die Leute mal ihre Kekse loswerden. Danke für die Subs, Leute, hier. Splogi. Massive Subscription hier. Nice. Also ganz im Ernst, ich mache mir nicht die Illusion, dass ich hier wahnsinnig Geld sparen würde. Erstens, ich fahre nicht viel. Aber irgendwie, ich lache ja da normalerweise immer drüber, ja. Wenn die Leute anfangen, ja, Auto hat ja auch ein bisschen was mit Gefühl und sonst was zu tun. Letztendlich, ich bin kein Autofan, ja. Also es ist nicht so, dass ich mich weder gut auskenne mit Autos, noch dass irgendwie Autos jetzt so mein Herz höher schlagen lassen oder wenn ich sie. Wie, es gibt keinen, der das nicht will. Na gut. Und das wollte ich jetzt sagen. Aber, ja genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Aber insofern kann ich es nachvollziehen. Mich spricht halt einfach ein Elektroauto, gerade halt auch mit so einer modernen Ausstattung. Ich meine, das ist wirklich cool. Das Ding hat eine Erkennung drinne von, ich meine, vielleicht ist das schon alt, aber für mich ist das neu, ja. Das hat eine Erkennung drinne, was für Straßenschilder sind und zeigt dir das an, wie schnell du fahren darfst. Das hat eine Kamera, wenn du einparken willst, dass du gucken kannst, wie weit du vom Gehweg weg bist und sowas. Das gibt's wahrscheinlich alle schon. Ja. Ist halt vielleicht schon seit 10 Jahren drinne, ja, aber für mich ist das neu. Ich meine, meiner hat's halt nicht. Meiner hat nix. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr noch was wird. Wenn es dieses Jahr noch was wird, dann mache ich's. Also dieses Jahr und unter 30.000 Euro, dann mache ich das. Ansonsten lasse ich's bleiben. Ich habe mir noch gar nichts geholt. Ich war heute Probefahren. Ich war das hier Probefahren. Das hier war ich Probefahren. Das hier. Die sind auch richtig nice. Das war wirklich cool. Aber halt, der Preis ist krass. Selbst mit Prämie Prämie kannst du halt nochmal 9.000 Euro abziehen. Aber trotzdem, ich will unter 30.000 Euro. Also wenn es über 30.000 Euro kostet, am Ende mache ich das nicht. Gucken wir nochmal, was ist eine Prämie? Ja. Kann man nochmal abziehen. Ja, günstiger gibt's ein paar, aber im Prinzip nehmen sich die in diesem Segment alle nicht so viel. Nicht so viel. Ja, also, ich fand's gut. Auch das mit der Tür, ja, ich weiß, die meisten sagen, das ist nur was für die Mädels, aber ich finde auch diese Hintertür zum Einladen wirklich praktisch. Was, wenn du das hier holst, hol dir auch das hier ab. Was ist das? Sie fahren ein Elektro ab. Hä? Was soll das sein? Sieht aus wie eine Scam-Seite. Ist das Scam? Sieht aus wie Scam. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Prämie sichern. Can't wait. Was wollen die von mir? Was ist das überhaupt? Okay, ich hab kein... Chat, ich schreib's mir auf. Ich hab keine Ahnung, was die eigentlich genau von mir wollen. Aber okay. Da sind die China-Chinesen hinter. Ja, genau. Also, wisst ihr... Ich sag jetzt nochmal eine Sache dazu. Also, wie gesagt, ich bin der absolute Auto-Noob. Und wie gesagt, mein aktuelles Auto... Ich zeige euch das mal von innen. Oder wie nennt man das? Cockpit? Wie nennt man das eigentlich? Vorne, ja. So, ziemlich genau so sieht das bei mir aus. Also, das ist halt mal das ist für mich komplett neue Welt, ja. Das Boss-Cockpit, ja. Also, so sieht das aktuell aus. So, also, hier ist nichts digital, wirklich gar nichts. Was witzig ist, ich habe auch noch grüne Sitze. Das ist, könnte ja fast mein Auto sein. Wahrscheinlich sind die grünen Agilas auch grüne Sitze. Ne, gut. Also, ich habe gesagt, sieht wirklich exakt genauso aus bei mir. Bei mir geht der Tacho aber nicht bis 200. So weit geht meiner definitiv nicht. 200 in dem Ding, Alter. Bei 120 denkst du, das Ding fällt gleich um von alleine. 200. Wie stellen die sich das vor? Gut, wahrscheinlich ist das der Standard-Taro in allen möglichen Autos von denen gewesen. Also, das kann ich euch aus erster Hand sagen. Mit dem Ding willst du keine 200 fahren. Ich bin selten im hinteren Drittel hier überhaupt. So, zumindest so sieht aktuell mein Auto aus, wenn ich drinnen sitze. Und so sieht dann das neue aus, wenn ich drinnen sitze. Und man muss halt sagen, für mich war das wirklich... komplett neue Welt. Erstens, dass du eine Klimaanlage im Auto hast. Klimaanlage im Auto ist für mich so ein Ding, was ich im Hinterkopf habe noch. Das haben nur so Angeber, fette, riesen Angeber-Autokisten oder so. Ist aber gar nicht mehr so. Anscheinend ist das mittlerweile relativ normal. Also, Klimaanlage, Heizung, logisch. Klimaanlage. Du, hier unten hast du so eine Ladeschale fürs Smartphone. Wieso ein neues Auto? Geht das alte kaputt? Ja. Ja. Dieses Jahr hat es jede Menge Probleme schon. Letztens ist das komplette Kühlmittel ausgelaufen, alles, weil der Schlauch kaputt war. Und das war auch der Anlass, dass ich gesagt habe, okay, Max, ich glaube, es wird so langsam, aber sicher Zeit. Ich kann es jetzt noch mit dem aktuellen überbrücken. Aber lange macht das nicht mehr. Welcher Motor? Wie? Von dem da? Da gibt's nur einen. Ich habe ein Auto ohne Klimaanlage. Alter, mein Auto ist... Guck dir das mal an. Mein Auto ist von 2001. Baujahr. Da war nichts mit Klimaanlage. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall... Also eins kann ich dir sagen... Den Agila gab es wohl mal ursprünglich mit zwei verschiedenen Motoren und das, der hat den kleineren. Der hat den kleineren. Also, der, also mein Agila braucht von 0 auf 100, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so. Das ist wirklich nicht schnell, das Teil. Ja, 2000 gab es aber noch nicht in 0815 Autos, ja, in so kleinen Autos Klimaanlagen. Also 2000, also als ich mir das Auto gekauft habe, war Klimaanlage, das da unten, was, das habe ich nicht. Das habe ich nicht, das gibt's bei mir nicht. Das ist so ein Spezialradio. Ich habe nur so ein ganz, ganz billig Radio und auch keinen CD-Player. Also, habe ich alles nicht. So. Also sowas ist für mich super Luxus gewesen. Zumindest das Ding hat Klimaanlage. Und, also was ich persönlich ganz cool finde, ist, du hast USB-Anschlüsse, du hast Ladeschale und, konnte ich heute auch gleich mal ausprobieren, du hast Smartphone-Unterstützung, wobei ich gucken muss, wie gut das funktioniert, ja. Da kannst du auf dem Smartphone Reifendruck gucken und schauen, Anrufe annehmen, Freisprechanlage, das habe ich heute mal alles ausprobiert. Muss ich sagen, hat ganz gut funktioniert. Die App, bin ich mir unschlüssig, wie geil die ist. Ich meine, du kannst mit der App dein Auto auf und zu machen und gucken, wie voll die Batterie ist und sowas. Wobei ich mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vom Handy das Auto auf und zu machen, das ist irgendwas, das widerstrebt mir noch ein bisschen, dass das geht. Ja, du kannst das Auto vorheizen im Winter oder die Klimaanlage anmachen vom Handy aus, ja. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie die Verbindung mit dem Auto funktioniert. Das wusste der Händler lustigerweise auch nicht. Zumindest, es kann kein Bluetooth sein, weil die Verbindung, also die Reichweite ist viel zu groß. So. Ach, da ist eine SIM-Karte. Da ist so eine IoT-SIM-Karte drin oder sowas. Ach so. Ach, das Auto hat eine permanente Internetverbindung. Ach so! Macht mein Auto dann auch einfach Firmware-Updates und ich muss neben ranfahren? So nach dem Motto, falls jetzt können Sie 15 Minuten nicht fahren, Firmware-Update in Gange? Das wär's jetzt nämlich. Naja gut, das ist ja wahrscheinlich optional, dass man diese Sachen mit App-Verbindung und so macht. Das werde ich wahrscheinlich... Keine Ahnung, ob ich das mache. Auf jeden Fall Custom Firmware Flashen, ja. Das auf jeden Fall. Die Klimatisierung wird mit einer dezentralen Blockchain... Ach, so ist das. Ja. Die Reifen werden in Git committed. Gibt es, jetzt muss ich gerade mal gucken, Fiat Home Assistant. Gibt es da eine Integration? Aha! Guck dir mal da. Was ist da los? Nee. Anscheinend nicht. Gibt anscheinend keine. Leute, keine Home Assistant Integration. Feels Batman. GitHub. Keine Home Assistant, Uconnect. Wie heißt es? Uconnect Home Assistant. Anscheinend gibt's sowas nicht. Aber ganz ehrlich. Geht das mit Homebridge oder so? Man kann das vielleicht mit Trick 17 machen, mit irgendwie über Homebridge oder so. Scheiß drauf. Wurscht. Ich will mich jetzt auch nicht weiter über meinen Autokauf auslassen. Zumindest, wenn es dieses Jahr klappt und ich das unter 30.000 Euro bekomme mit Prämie, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, denke ich mal. Das Bekommen ist eher das Problem. Dann mache ich das. Ansonsten lasse ich bleiben. Schauen wir mal. So. Aber wie gesagt, hier, also, ich fand's halt mega nice für jemand, der so ein altes Billigauto hat, mal in was Modernem zu sitzen. Und es hat mir auch wirklich gefallen. Navigationsgerät habe ich nur kurz ausprobiert. Ja, gut. Ist halt auch gut, dass du das alles im Handy verbinden kannst. Rein digital, also Anzeige über Display finde ich auch gut. Nicht mehr irgendwelche komischen Dinge. Was ich hier gut finde, ist, dass die auch die meisten Sachen noch per Knöpfe haben. Ja, also hier kannst du umschalten zwischen Parken und Fahren und rückwärts und sowas. Hier kannst du Handbremse machen. Was ich persönlich auch cool fand, was ich halt auch so noch nicht kannte, du kannst den Betriebsmodus hier neben umstellen. Und da kannst du nur mit dem Gaspedal fahren. Also, wenn du vom Gaspedal gehst, dann bremst er automatisch. Womit er ein bisschen die Batterie auflädt, was jetzt nicht so der Wahnsinn ist. Aber das Coole ist, du kannst theoretisch mit nur einem Fuß fahren. Das finde ich ganz nice. Ob man es im Endeffekt verwendet? Keine Ahnung. Aber ich fand's nicht schlecht. Dass du dann quasi nur mit einem Fuß und einem Pedal das fahren kannst. Ja, der CarPlay Android-Gedöns ist da auch mit am Start. Ja. Hier hast du Freisprechanlage, die habe ich heute auch mal ausprobiert. Und ansonsten... Ja, mal gucken. Alles klar. Hast du den Drift-Mode ausprobiert? Ja, ganz bestimmt, da bin ich der Richtige für. Xaeto, danke schön für den Sub. 20 Jahre. Ja, 50 Billiarden Jahre. Ich habe mein Auto tatsächlich schon 20 Jahre. Ich weiß, das meinst du nicht mit 20 Jahren, aber... Also, ich habe das Auto nicht... Das Auto ist 20 Jahre alt, was ich habe. Ja, hat... Also, ich weiß nicht, ob er CarPlay hat. Ich kann dir das nicht sagen. Er hat zumindest das Zeug, wo man sein... Ich weiß nicht, ist CarPlay das von iOS? Wenn CarPlay das von iOS ist, dann hat er das, weil das geht. Man kann sein iPhone verbinden. Ja, der Preis ist, finde ich, tatsächlich ganz okay. Halt nur, wenn es komplette Prämie gibt. Und wenn man vielleicht noch ein paar Sachen aushandeln kann. Ich brauche eh einen Satz neuer Reifen. Wobei, das können die mir eigentlich wahrscheinlich gleich drauf machen. Weil ich habe Allzweck... Nee, wie heißt das? Wie heißt das? Allzweckreifen? Allwetterreifen. So rum, nicht Allzweckreifen. Allwetterreifen. Also ich wechsle keine... also was heißt ich selbst eh nicht. Ich habe auch keinen Bock, das wechseln zu lassen. Alle halbes Jahr. Ja, und wenn ich Allwetterreifen drauf habe, muss ich gar keine Wartung machen. Dann kann ich das einfach verwenden. Also, mein Außer ist was kaputt, ja. Dann ist einfach da. Nächste wird sein, wenn das mit dem Kauf vom Elektroauto klappt. Also, wenn das hier wirklich funzt. Dann muss ich noch beim Elektriker gucken, dass ich mir in Hof so eine Aufladebox, Wallbox setzen lasse. Bitte Sommer- und Winterreifen. Die Reifen sind so wichtig. Warum? 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 Ich bin faul. Warum sollte ich zweimal im Jahr in die Werkstatt fahren und mir den Kram drauf machen lassen? Warum nicht? Also habe ich aktuell auch. Wo ist das Problem? Warum? Ich meine, außer dass sie sagt, das ist Schrott. Warum ist das Schrott? Wechsel doch nicht meine Reifen selbst. Sicherer. Soll er sicherer sein? Jetzt nicht so, dass ich bei uns hier irgendwie durch den Schnee fahren würde oder so. Ja, denke ich auch. Ich glaube, also, ich habe aktuell Allwetterreifen, ja, und mein Agila hat genug Grip. Korrekt, so sieht's aus. So, gut, aber genug genug zum Thema Auto. Ich werde euch schon erzählen, wenn ich den Kram bestellt habe. Beziehungsweise, wenn ich es dann habe. Wir gucken uns jetzt mal an, was die Jungs und Mädels bei DICE rausgebracht haben oder rausbringen werden. Wahrscheinlich jetzt mit Season 3. Und was da noch so kommt. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns das an. Das Video ist 6, okay, kann nicht so viel sein, 6,20. Also wenn die wirklich was zu zeigen hätten, wäre das Video bestimmt eine Viertelstunde lang. Schauen wir mal. Also, ich predikte mal ein paar Sachen. Und zwar, sie werden wahrscheinlich Season 3 zeigen. Oder ein bisschen Season 3 teasern. Weil ich meine, Season 3 soll ja immerhin schon, naja, in 2 Wochen oder so starten. Sie werden wahrscheinlich ein bisschen Season 3 teasern. Sie werden wahrscheinlich Map-Reworks zeigen, gehe ich mal von aus, weil Map-Reworks haben sie angekündigt, da können sie jetzt nicht einfach sagen, ja, ist nix. Vielleicht schaffen wir es ja, Leute, vielleicht schaffen wir es ja, dass bis zum Ende des Jahres die Hälfte der Release-Maps Release-Status hat. Wo ist das Chat-Overlay? Stimmt, wo ist das Chat-Overlay? Wo ist die Katze? Wait a minute. Warum ist die weg? Warum war die weg? Ach, weil ich noch... Leute, ich kann euch sagen, warum die weg war. Weil ich das Video hier aufgenommen habe. Ich habe doch nach dem Stream gestern für YouTube hier noch aufgenommen. Hallo. Und da habe ich das ganze Overlay-Zeug ausgeschaltet. Ich habe es vergessen, wieder einzuschalten. So war's. Aber jetzt haben wir die Cuts. Jetzt alles gut. Schieben wir immer noch Hass auf Battlefield 5. Ich muss sagen, ich bin mit Battlefield 5 nie großartig warm geworden. Aber ja, manche Sachen weiß man vielleicht erst zu schätzen, wenn man sieht, wie schlimm es in Zukunft wird. Und nachdem wir mittlerweile wissen, wie eklig Battlefield 2042 geworden ist, wahrscheinlich ist Battlefield 5 dann, ja, gar nicht mal so schlimm. So, auf geht's.
Hi. I'm Alexia Christofi from the Battlefield 2042 development.
Sie leise, oder?
We hope you enjoyed Season 1 Zero Hour.
Whether you... Ja, tatsächlich. Ich habe Season 1 Zero Hour enjoyed für, ja, so 2 bis 3 Tage.
Development team. We hope you enjoyed Season 1 Zero Hour.
On, ey. Whether you've been dark... Vodafone! Vodafone, mein Mensch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Chat ist lagged, ne? Vodafone? Machst du Faxen? Was ist hier los? Dropped Frames? Monka S?
Monka W!
Es kann nicht alles okay sein. Das ist jetzt nur okay, weil Standbild ist. Mein Gott, Vodafone, kriegt mal euren Scheiß auf die Reihe, Alter. Das kann doch nicht sein. Was ist hier? 28% Frame Drops. Wir müssen kurz warten, Leute. Wir müssen kurz warten, bis das vorbei ist. Sonst kann ich das gar nicht... Ja, dann müssen wir das Ganze kurz überbrücken, bis es wieder funktioniert. Gibt es irgendwelche anderen spannenden Themen, die wir noch schnell besprechen können, bis der Campbell wieder funktioniert?
Monka W.
Okay, also, Chat sagt, was das Schlimmste, was man am Anfang mit einem Elektroauto... Was? Das Schlimmste, was man am Anfang hat mit einem Elektro, ist die Reichweitenangst. Aber die geht... Nö, habe ich nicht. Ich weiß, dass ich nicht weit fahre. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich überall ankomme, wo ich hin will. Wenn ich mal 100 Kilometer fahre, das kommt 1-2 Mal im Jahr vielleicht vor. Alter, Vodafone, come on. Was ist denn hier los? Guckt's euch an. Beste Programmiersprache für Microservices ist tatsächlich eine gute Frage. Der Sache können wir uns kurz widmen, bis Vodafone... Ich hoffe, ihr hört mich noch lagfrei, ja? Ich sehe es schon, mein Mauszeiger ist nicht ganz lagfrei. Aber ich hoffe, ihr hört mich noch lagfrei, wenn es ein bisschen buffert und bis die Frames alle wieder in Ordnung sind. Ah? 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 Aha, aha. Okay, ich sag noch was zu. Also, beste Programmiersprache für Microservices. Natürlich ist das wie in vielen Fällen... Dass die einzig beste Sprache gibt's natürlich nicht. Logisch. Das hängt davon ab, was du machen willst und was du kannst. Also wenn du jetzt, sagen wir mal... Na okay, was du kannst vielleicht nicht, weil kannst du nur COBOL, ist COBOL vielleicht keine so gute Idee. Aber es ist eine Kombination aus, was kannst du gut, beziehungsweise wenn du es mit mehreren Leuten machst, was kann das Team gut und was wollt ihr machen. Das, was wollt ihr machen, kann tatsächlich ja schon ein bisschen Ausschlag geben, ja, wenn ihr irgendwelche Machine Learning Dinger machen wollt und feststellt, die besten Frameworks gibt's für Python oder die besten Frameworks gibt's da und dafür, oder ihr wollt irgendwelche Java Libraries verwenden, keine Ahnung, dann ist es vielleicht sinnvoll, es in Java zu machen. Wenn es jetzt egal ist, ja, also ich kann dir sagen, was ich machen würde. Ganz ehrlich, ich würde meine Microservices genauso in .NET programmieren wie das meiste andere auch. Wenn ich Sachen nicht in .NET programmiere, dann zum größten Teil nur, weil es wirklich triftige Gründe gibt. So. War ich jetzt gemutet oder musstet ihr hören, wie ich niesen musste? Weiß nicht, ob man es gehört hat. Manchmal ist mein Muten ja nicht so hundertprozentig gemutet. Also, ich würde wahrscheinlich die meisten Microservices in .NET machen. Wenn ich was nicht in .NET mache, dann ist es halt, weil sich was anderes besser eignet. Zum Beispiel, wenn es halt irgendwas Frontend-mäßig ist, ist dann JavaScript. Ich bin kein großer Fan von Blazor. Du könntest zwar theoretisch auch Blazor-Sachen mit C-Sharp und .NET fürs Frontend machen, aber im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, ich bin kein großer Blazor-Fan. Gerade wenn die Leute dann anfangen, sowas noch mit MAUI zu kombinieren oder so, da ist bei mir komplett vorbei. Ich finde MAUI kacke und ich finde Blazor auch nicht so geil. Also da würde ich immer Frontend, immer JavaScript. Und dann ansonsten, je nachdem, was man machen will. Letztens habe ich beispielsweise mal geguckt nach einer kleinen Search Engine für Volltextsuche. Da habe ich was in Rust gefunden. Da würde sich vielleicht anbieten, zumindest so eine kleine Schnittstelle zu machen mit irgendeiner C-API in Rust. Oder wo wir mal was mit WebRTC gemacht haben, da haben wir beispielsweise diesen WebRTC-Teil in Go gemacht. Also manchmal macht es schon Sinn, sich halt anzugucken, was ist denn so der Kern von dem, was man braucht und wo gibt es die besten Libraries oder den besten Support. Aber normalerweise, standardmäßig, ich würde mein Zeug immer in .NET machen. Und gerade wenn du Azure verwendest, ist .NET natürlich nochmal doppelt gut. Weil wenn du Functions oder halt Cloud-Native, wie man so schön nennt, Sachen... Sag mal Vodafone, meine Güte. Also wenn du halt Sachen verwendest, nicht so die klassische Sache mit, ich mache eine VM und da installiere ich mir Linux drin und lass mein Zeug drauf laufen, sondern du willst dann vielleicht tatsächlich Azure Functions oder so verwenden. Da ist .NET auch nochmal cool, weil .NET sehr gut unterstützt wird in Azure. .NET-Unterstützung ist tatsächlich bei anderen Cloud-Plattformen nicht so verbreitet. Ich muss sagen, ich habe noch nie AWS Lambda und ich habe auch noch nicht GCP Function, ich weiß gar nicht, wie der Krempel heißt. Wie heißt der Kram bei Google? Wie heißt das Gegenstück von Lambda, von Azure Functions und Amazon Lambda Functions Zeug? Wie heißt denn das bei Google? Cloud Functions, ja. Ich weiß gar nicht, wer davon .NET unterstützt, aber wahrscheinlich die wenigsten. So. Das ist meine Antwort dazu. Mehr kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, was du machen willst. C++ ist für das meiste nicht richtig gut. Auch, ich weiß, das ist Debate, ja. Es gibt Sachen, da glänzt C++, aber hauptsächlich, weil es keine sinnige Alternative zu gibt. Alter Mensch, Vodafone, das kann doch jetzt nicht sein. Kriegt euch mal ein. Naja, es gibt schon ein schlechter oder besser. Es hängt halt entscheidend davon ab, was man kann und was man nicht kann. Gemutet? Ich bin nicht gemutet. Ach so, du meinst hier, wo ich niesen musste. Ach so. Ja, das ist das Problem, wenn man so weit mit dem Chat hinten dran ist. Kannst du nicht Leitung switchen? Ich habe nur noch eine Internetverbindung. Ich habe die zweite Internetverbindung abbestellt, schon vor 3-4 Jahren oder so. Schon, ja, vielleicht vor 2-3 Jahren. Schon eine Weile her, weil es einfach sinnlos war. Viel zu teuer. An sich hätte ich Lust, nächstes Jahr eine Ausbildung zum Physi zu machen. Jedoch klingen viele Stellenanzeigen in meiner Gegend nur nach First-Level-Support. Was gibt's da so für Jobaussichten? First-Level-Support will man nicht machen. First-Level-Support ist einfach Rotz. Meiner Einsicht nach. Für mich, ja. Ich sage nicht allgemein. Also ich würde keinen First-Level-Support machen. Und für First-Level-Support brauchst du beim besten Willen auch keine Physis. Für First-Level-Support kannst du einfach irgendwelche... Das war beispielsweise, wo ich damals noch beim Provider gearbeitet habe. Unser First-Level waren ein Team aus 3 Mädels, die alle super, wie nennt man so, Social-Telekommunikations-Skills hatten, aber halt von Technik, keine Ahnung. Und die waren halt immer super beliebt, auch bei den Leuten, die angerufen haben, weil es waren Mädels und die konnten gut telefonieren, aber... die haben nur die netten Sachen gemacht und wenn es dann nicht ging, haben sie die Leute durchgestellt oder weitergeleitet und irgendwas weitergeschickt und dann haben die den Anschluss gekriegt. Alter, so kann ich doch nicht streamen, Vodafone. Was ist denn los mit euch? Ich mach mal kurz einen Speedtest vom zweiten. Speedtest. Ich mach mal kurz einen Speedtest vom zweiten Browser aus. Schauen wir mal. Ja, los. Auf Speedtest. Gib Gas. 400 MB Download Speedtest. Super. Mal Upload checken. Upload ist ja das eigentliche Problem. 406 MB Upload. Sollte eigentlich reichen, oder? 406 MB Download. Sollte eigentlich reichen für das bisschen. So, Upload 40 MB. Auch gut. Also, es scheint ein Problem zu sein auf der Route zu den Twitch-Servern. Also, was ich probieren könnte, Chat. Also, ihr wisst ja, was wir machen. Ich starte jetzt mal das Battlefield-Video und wir gucken, ob es laggt. Wenn es laggt, mache ich den Stream kurz aus und wechsle den Twitch-Server. Dann gehe ich auf den Twitch-Server in, vor allem in Barcelona oder so und hoffe dann, also Amsterdam oder wo auch immer. Und hoffe, dass es funktioniert, okay? Aber Leute, es wird ruckeln. 30% Dropped Frames. Hat es erst angefangen zu laggen, als ich hier was ein... Leute, wir testen mal kurz was. Jetzt habe ich keine Frame Drops, aber jetzt sieht man ja auch nichts. Doch, ich habe immer noch Frame Drops. Kacke. Leute, ich habe immer noch Frame Drops mit einem komplett schwarzen Bildschirm. Also daran kann es jetzt ja schon mal nicht liegen. Ja, man merkt es bei den Mausbewegungen, gell? Sag ich, ja. Mensch, Vodafone, was ein Crap, Alter, wieder. Was ist das hier? Nee, das stimmt nicht. Nur weil Docker in Go programmiert ist, hat es doch absolut keinen Einfluss drauf auf das, was du in deinem Container laufen lässt. Nee. Sven, lass dir da nichts erzählen. Du kannst in Containern laufen lassen, was du willst. .NET-Anwendungen laufen auch wunderbar in Containern. Alles läuft wunderbar in Containern. Solange es keine Kernel-Treiber braucht. Wo ich tatsächlich immer ein bisschen Angst habe, ist, wie Docker die Leistung regelt. Warum? Docker frisst keine Performance. Du machst das beruflich? Ich auch. Und jetzt? Und nu? Also, da musst du dir keine Gedanken machen. Docker frisst keine Performance. Ich weiß, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, theoretisch gesehen schon. Nein. Docker ist... Also... rechnerisch vielleicht, wenn du dann irgendwie super krasse Benchmarks machst für 5 Stunden und das vergleichst, vielleicht, ja, vielleicht siehst du dann was, keine Ahnung, aber Docker macht in der Regel keine Performance-Probleme, weil ein Docker-Container, beziehungsweise die Anwendung, die du in einem Container laufen lässt, ein ganz normaler 50% Packet-Loss, Alter. Weil dein Docker-Container kein. Die Leute stellen sich das immer so ein bisschen als VM vor, das ist es nicht. Ein Prozess, den du startest in einem Docker-Container, ist ein ganz normaler Prozess. Also wenn du jetzt deine Anwendung auf dem Linux-System startest oder die Anwendung in einem Docker-Container startest, das macht quasi keinen Unterschied. Das ist ein ganz normaler Prozess, wie jeder andere Prozess auch. Der einzige Unterschied ist, dass noch ein paar zusätzliche Kernel-Funktionen benutzt werden, nämlich sowas wie C-Groups und Namespaces, dass du beispielsweise der Anwendung, die im Container läuft, andere IPs vorgaukeln kannst oder andere Hostnamen vorgaukeln kannst, ein anderes Filesystem vorgaukeln kannst und solche Geschichten. Aber die Performance, also rein, wir reden hier von CPU und sowas, ja, nicht zwangsläufig von Netzwerk und I.O., macht keinen Unterschied in Docker. Und auch in der VM, weil die Leute ja da immer ein bisschen Bedenken vorhaben, VM, Docker, also eine VM hat, was CPU-Leistung angeht, nahezu keinen Overhead. Ihr könnt einen Benchmark laufen lassen, lasst einen Prime 95 Benchmark laufen in der VM versus auf eurem Host. Ihr werdet feststellen, die Werte sind nahezu identisch. Was bei der VM das Problem ist, beziehungsweise warum man sagt, VMs brauchen mehr Ressourcen, ist, VMs brauchen deutlich mehr RAM. Warum? Naja, weil ein komplett eigenes System gestartet wird im Hintergrund. Also VMs brauchen mehr RAM und mehr Disk im Endeffekt. Weil Disk, glaube ich, zu vernachlässigen ist, aber RAM. VMs brauchen einfach mehr RAM, weil ein komplett eigenes System mit eigenem Kernel, mit eigenen Livestreams, alles hochgefahren werden. Du kannst natürlich ein Minimalsystem nehmen, dann kommst du vielleicht, mit minimalstem Overhead aus, aber eine VM hat immer, was RAM angeht, einen gewissen Overhead, um den du nicht drumherum kommst. Den hat ein Container nicht. CPU-Performance-technisch ist es überhaupt kein Unterschied. Ja. Also, das stimmt, er hat schon recht. Docker hat im Prinzip deutlich weniger Overhead als eine VM, allerdings nicht bei der CPU, also nicht unbedingt zwangsläufig bei dem, wo man an Performance denkt. Also die CPU-Performance zwischen einer VM, zwischen einem Host und zwischen dem gleichen Ding im Docker-Container ist nahezu identisch. Also die CPU-Leistung ist mehr oder weniger das gleiche überall. RAM-Auslastung ist ein bisschen das Problem. Und wenn es dann um I.O. geht und Netzwerk, da sieht das nochmal anders aus. Da muss man gucken, gerade wie man die Sachen in der VM anbindet. Ja, gerade I.O.-Performance ist in der VM nicht ohne. Das kann schon eine ganze Ecke langsamer sein, je nachdem, was man da als Virtualisierung nimmt und was man für Anforderungen hat. Ja, aber also bei Docker-Container musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Also wenn du einen Prozess in einem Docker-Container startest, der hat die gleiche Performance wie auf dem Host. Es ist ja auch ein ganz normaler Prozess auf deinem normalen Host. Deswegen kannst du ja in Docker-Container beispielsweise auch keine Kernel-Module nachladen oder Kernel-Module verwenden, die dein Host nicht verwendet oder sowas. Das ist der gleiche Kernel wie dein Host. Das ist keine VM in dem Sinn. Also da hast du performance-technisch keine Unterschiede. So, es ist sogar besser, du kannst deine Docker-Container deutlich einfacher, wenn du es denn bräuchtest, wir nennen es mal, nicht Rate-Limiten, Resource Groups, wie heißt denn das? Also, Ressourcen besser managen. Du kannst zum Beispiel relativ einfach sagen, deinem Container benutzt maximal 2 CPU-Kerne oder sowas. Ja. Okay, ich glaube, Leute, ich muss den Twitch-Server wechseln. Das klappt hier nicht. Vodafone. Wie war die Probefahrt? Also ich war heute Probefahren, ich bin begeistert, ich finde das Auto wirklich nice. Ich muss jetzt bloß gucken, ob das dieses Jahr noch klappt. Möglich ist es. Ich habe heute auch mal gefragt, wie es mit Vorführautos aussieht. Und wie gesagt, wenn es irgendwie hinhaut, dass ich es unter 30.000 Euro bekomme noch dieses Jahr, dann kaufe ich es. Ansonsten nicht. Was es außer First Level Support gibt als Fisi, alles andere außer First Level Support. Alles. Du kannst alles machen als Fisi. Wenn du dich damit auskennst, wohlgemerkt. Alles. Ich kann dir nicht sagen, was alles ist, weil alles ist alles und alles ist sehr viel. Du kannst alles Mögliche machen. Du musst dich halt in den Bereichen ein bisschen auskennen. Es bringt dir nichts, wenn du eine Fisi-Ausbildung gemacht hast und am Ende dich bewirbst als Cloud-Architekt und keine Ahnung davon hast. Das funktioniert natürlich auch nicht. Mario, danke für den Sub. Okay, wenn wir von Windows-Containern reden, ist das nochmal was anderes. Windows-Container sind ja auch keine Container, sondern Hyper-V-VMs. Zumindest ist das mein letzter Stand. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Windows-Container sind Hyper-V-VMs. Windows-Container ist also quasi eigentlich kompletter G-Bait, der wahrscheinlich einfach nur da ist, dass Leute Docker unter Windows ausführen können. You got G-Baited. Also Docker unter Windows ist wahrscheinlich so eine der bescheuersten Sachen, die man machen kann. Da bin ich ja mal gespannt, ja. Nein, muss nicht. Muss gar nicht. Es muss im Prozess nichts übersetzt werden. Wenn du einen Prozess startest, im Container oder nicht im Container, ist exakt das Gleiche. Es macht keinen Unterschied, ob du... Also wenn du auf die Konsole gehst, unter Linux, ja, und du sagst hier, ausführen, kackle.bin... Dann ist es egal, ob du kackle.bin so startest oder ob du sagst Docker run kackle Container. Das macht erst einmal keinen Unterschied. Es ist die Möglichkeit vorhanden, das ein bisschen besser zu sandboxen, aber es ist nicht so, als wäre da irgendwie großartig was drumherum. Es ist ein ganz normaler Prozess, so wie jeder andere auch. Ich will es jetzt nicht ausschließen, dass es nicht doch irgendwie, wenn man es drauf anlegt, messbar ist. Ich meine, theoretisch hast du natürlich so die Möglichkeit, mit C-Groups und sowas Ressourcenlimitierung vorzunehmen. Das heißt, da gibt es irgendwelche API-Funktionen, um das machen zu können. Das heißt, wenn man das machen kann, hat es vielleicht, auch wenn man das nicht macht, irgendwie rein theoretische Performance-Einbußen. Aber ganz im Ernst, mich würde es wirklich wundern, wenn einer das benchmarkt, und wir reden, der müsste es wirklich benchmarken, da müsste irgendjemand, keine Ahnung, Prime 95 auf dem 24-Kerne laufen lassen in Docker und ohne Docker mal für 24 Stunden und dann am Ende gucken, was kommt raus. Oder was man heutzutage nimmt, ich weiß nicht, ob Prime 95 schon angesagt ist. Und ja, vielleicht ist es in irgendeiner Art und Weise dann messbar, aber nicht, dass es irgendeine Relevanz hätte. Ja gut, du hast ein Overhead, was Libraries und Images angeht. Ja, das ist okay, das ist was anderes. Aber nicht performance-technisch. Und ihm ging es ja hier hauptsächlich, dass er Bedenken hat wegen Performance im Container. Und mir geht es ja hier rein um Leistung. Und das ist wurscht. Und ja, und ganz ehrlich, ja, das ganze Container-Zeug und gerade auch was Kubernetes angeht und Docker angeht und viele Cloud-Sachen sind in Go programmiert, aber das heißt bei weitem nicht, dass man Software in Containern am besten in Go programmiert. Überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Mach dir überhaupt keine Gedanken darüber, dass das im Container läuft, sondern programmier das mit dem, was du am besten kannst, was dein Team am besten kann und dann packst es am Ende in Container rein. Ich meine, gut. Wenn man weiß, dass man das in der Cloud laufen lassen will, wenn man weiß, dass man das vielleicht mit irgendeinem Orchestrator oder was auch immer laufen will oder als Microservices, ne, im Hinblick auf dessen sollte man das schon entwickeln, aber nicht die Programmiersprachenauswahl davon abhängig machen. Du kannst containerisierte Microservices in jeder Programmiersprache entwickeln, wahrscheinlich sogar COBOL. So, hat sich das jetzt mal beruhigt? Alter, 65% Package Loss, Mann. Ja, das stimmt. So. Habe ich große Einbußen, wenn ich einen Webserver nativ im Container laufen lasse? Tja, das kommt drauf an. Also, wenn du rein die Performance meinst, du hast das Ding, was weiß ich, CPU, Performance, sonst was. Nein, hast du nicht. Du hast quasi keine Einbußen. Netzwerktechnisch musst du dir aber Gedanken machen. Also, wenn du wirklich, wenn du einen Webserver im Container laufen lässt, wo es wirklich richtig brummt, also wir reden hier von, keine Ahnung, Gigabit-weise, also wenn es da richtig abgeht, dann würde ich das mir überlegen, wie ich das Netzwerk mache. Und zwar, kurz ein bisschen leiser machen. Und zwar würde ich dann mal überlegen, ob ich das wirklich mit diesem Standard-Docker-Proxy mache. Also Docker-Proxy proxy das ja standardmäßig. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie man Docker-Netzwerk machen kann. Ja, du kannst auch direkt eine Netzwerkkarte verwenden oder direkt das Bridgen und Host. Das würde ich mir dann überlegen. Also wenn du eine Netzwerkanwendung hast, die wirklich mega krass Traffic hat, dann würde ich es vielleicht nicht über das Standard-Docker-Networking mit dem Proxy machen. Aber ansonsten, was Performance angeht, hast du da keine. Du hast nicht nur keine großen Einbußen, du hast im Prinzip keine Einbußen. So, was sieht's denn jetzt hier aus? Okay, Leute, ich wechsle jetzt den Twitch-Server, dass wir uns heute noch das Battlefield-Video angucken können. Und dann hoffen wir, dass es funktioniert, weil ich kann auch nichts machen. Wenn Vodafone mir das sagt, sagt Vodafone halt. Ja, und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, da hat er schon recht. Da hat Sarix in dem Fall schon recht. Wenn du die Sachen so baust, dass sie unabhängig voneinander sind, und unabhängig voneinander, wenn du sie gut containerisieren kannst, spricht das meistens dafür, dass sie nicht so, wie sagt man, nicht so tightly koppelt? Wie sagt man das? Also, dass sie nicht so eng miteinander verbunden sind, dass das eine quasi zwangsläufig darauf laufen muss, wo das andere läuft und so. Also, wenn du deine Anwendung ein bisschen entkoppelt konstruiert hast und diese gut containerisieren kannst, dann ist das hier natürlich ein Wahnsinnsvorteil, weil wenn du wirklich mal in die blöde Situation kommst, dass du jetzt anstatt, wie man früher gemacht hat, so, ich habe 3 Applikationsserver VMs und wenn wir mehr Last brauchen, muss ich erst nochmal ein paar neue aufbauen. Richtig, genau. Und das ist halt wirklich ein Vorteil. Da kannst du einfach sagen, wie auf dem Load Balancer ist die Last über 80%, meistens machst du es ja schon vorher, oder Load Balancer ist die Last über 50% oder die Connections über so und so diesem Limit. Wir machen einfach 3 neue Container und lassen die verteilen auf die Cluster. Das ist natürlich wahnsinnig geil, wenn das funktioniert. In dem Fall. So, okay, moin. Leute, ich bin in 2 Minuten wieder da, also ihr könnt gleich nach einer Minute F5 drücken. Ich werde jetzt den Stream ausmachen. Ich mache den Stream wieder an, suche meinen anderen Twitch-Server aus und wir hoffen, es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, haben wir wahrscheinlich gelitten und wir müssen mit Lag leben noch für eine Stunde. Aber gucken wir mal, ich bin gleich wieder da.